Ja, wir dürfen zu dir, Vater, sagen und Zeit mit dir verbringen. Vater, heute danken wir dir für das große Geschenk des Sonntags. Wir durften in und mit deiner Gemeinde Gottesdienst feiern, dich rühmen, dich loben, dich preisen und dein Wort zu uns reden lassen. Wirke du weiter mit deinem Heiligen Geist in unserem persönlichen Denken und Fühlen. Und tu das aber auch rund um den Globus. Wir danken dir für Noah, die uns mitnimmt in die Kapitel 9 und 10 des Samuelbuches. Wir erbitten von dir, dass du sie zu deiner Stimme machst und uns zu aufmerksamen Hörerinnen. Gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen.
1. Samuel, und zwar ab Kapitel 9. Und da heißt es bei mir: Saul trifft Samuel in Rama. Wir haben eigentlich zwei Kapitel vor heute. Das ist eine große Textmasse. Da brauchen wir eigentlich 7 Meilenstiefeln. Aber wir werden versuchen, da durchzukommen und doch auch keine wichtigen Details liegen zu lassen. Kurz bringe ich das in Erinnerung, dass wir verblieben sind bei dem Wunsch des Volkes, um, wie die Heidenvölker ringsum, das ist wichtig, einen eigenen König zu haben. Sie haben dich eigentlich nicht gut verstanden, noch immer nicht, dass sie ein besonderes Volk sind und dass Gott ihr König sein will und dass das sie eben anders macht. Sie wollen das, was die anderen Völker haben, einen eigenen König. Und Gott hat Samuel gesagt, dass dieser Wunsch beweist, dass das Volk eigentlich ihn, Gott, abgewiesen hat. Und trotzdem soll Samuel auf die Stimme des Volkes hören und einen König über Israel einsetzen. Aber er soll das Volk auch warnen. Und ich denke, Andreas hat darüber gesprochen, ein menschlicher König kann anders sein, als wir uns ihn vorstellen. Meistens nimmt er und nimmt er und nimmt er. Das ist was ganz anderes als wie bei unserem himmlischen König Jesus. Also das Volk hat nicht gebetet, dein Wille geschehe, hat nicht nach Gottes Willen gefragt. Sie haben sich gespiegelt an ihre heidnischen Nachbarn und bestimmt, so wollen wir es. Und Gott hat entschieden, ihnen das zu geben, was sie unbedingt haben wollen. Und in den kommenden Jahren werden sie tatsächlich erfahren, welche die Konsequenzen der Erfüllung ihrer Bitte sind. Wir stehen noch immer auf dieser Brücke. Ich weiß nicht, ob ihr diese Brücke noch vor Augen habt. Das heißt, dass die Zeit der Richter zu Ende geht und die Zeit der Könige jetzt wirklich kurz bevorsteht. Und der erste König Israels wird uns vorgestellt in Kapitel 9. Und jetzt sehe ich mal Kapitel 9 einfach lesen. 1. Samuel 9. Es war aber ein Mann von Benjamin. Sein Name war Kis, ein Sohn Abiels, des Sohnes Zeros, des Sohnes Bechorats, des Sohnes Afiachs, des Sohnes eines Benjaminiters, ein angesehener Mann. Der hatte einen Sohn namens Saul, stattlich und schön, so dass keiner schöner war unter den Söhnen Israels, um Haubeslänge überragte er alles Volk. Und die Eselinnen von Kis, dem Vater Sauls, gingen verloren. Und Kis sprach zu seinem Sohn Saul: Nimm doch einen der Burschen mit dir und mach dich auf, geh hin und suche die Eselinnen. Und er durchzog das Bergland Ephraim und er durchquerte das Gebiet von Salisa, aber sie fanden sie nicht. Sie gingen auch durch das Gebiet von Benjamin, da waren sie auch nicht. Und darauf durchzog er das Gebiet von Jemini, aber sie fanden sie auch nicht. Und als sie gerade in das Gebiet von Zuf kamen, da sprach Saul zu seinem Burschen, zu seinem Knecht, der bei ihm war: Komm, lass uns wieder umkehren, damit nicht mein Vater die Eselinnen sein lässt und sich um uns Sorgen macht. Er aber sprach zu ihm: Siehe doch, es ist ein Mann Gottes in dieser Stadt, und der ist ein ehrwürdiger Mann, und alles, was er sagt, trifft sicher ein. So lass uns nun dorthin gehen, vielleicht gibt er uns Auskunft über unseren Weg, den wir gehen sollen. Und Saul sprach aber zu seinem Burschen: Siehe, wenn wir hingehen, was bringen wir dem Mann? Denn das Brot in unseren Taschen ist aufgebraucht, auch haben wir sonst kein Geschenk, das wir dem Mann Gottes bringen könnten. Was haben wir? Und der Bursche antwortete Saul wiederum und sprach: Siehe, Ich habe einen Viertel Silberschekel bei mir, den will ich dem Mann Gottes geben, damit er uns Auskunft über unseren Weg gibt. Früher sagte man in Israel, wenn man ging, um Gott zu befragen, kommt, lasst uns zum Seher gehen, denn derjenige, den man heutzutage Prophet nennt, der hieß früher Seher. Und da sprach Saul zu seinem Burschen, dein Vorschlag ist gut, komm, wir wollen gehen. Und sie gingen zu der Stadt, in welcher der Mann Gottes war. Als sie gerade die Anhöhe zur Stadt hinaufgingen, da trafen sie Mädchen, die herauskamen, um Wasser zu schöpfen. Und zu diesen sprachen sie, ist der Seher hier? Und sie antworteten ihnen und sprachen, ja, siehe, er ist vor dir, beeile dich jetzt, denn er ist heute in die Stadt gekommen, weil das Volk heute auf der Höhe ein Schlachtopfer bringt, opfern will. Wenn ihr in die Stadt kommt, so werdet ihr ihn gerade treffen, ehe er zur Höhe hinaufgeht zum Essen, denn das Volk isst nicht, bis er kommt. Denn er muss das Opfer segnen und danach essen die Geladenen. So geht nun hinauf, denn eben jetzt werdet ihr ihn treffen. Und da gingen sie zur Stadt hinauf, und als sie gerade in die Stadt eintraten, siehe, da kam Samuel heraus, ihnen entgegen, um zur Höhe hinaufzugehen. Aber der Herr hatte einen Tag zuvor, ehe Saul kam, Samuels Ohr geöffnet und zu ihm gesagt, morgen um diese Zeit will ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden, den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben, damit er mein Volk aus der Hand der Philister errette. Denn ich habe mein Volk angesehen, weil sein Rufen vor mich gekommen ist. Und sobald nun Samuel den Saul sah, ließ ihn der Herr wissen, siehe, das ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Und Saul trat zu Samuel im Stadttor und sprach, sag mir doch, wo ist hier das Haus des Sehers? Und Samuel antwortete dem Saul und sprach, ich bin der Seher. Geh vor mir her zur Höhe hinauf, denn ihr sollt heute mit mir essen und morgen will ich dich ziehen lassen und alles, was in deinem Herzen ist, will ich dir sagen. Um die Eselinnen aber, die dir vor 3 Tagen verloren gegangen sind, sorge dich nicht, denn die sind gefunden. Und wem gehört alles Begehrenswerte in Israel? Nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters? Und da antwortete Saul und sprach, bin ich nicht ein Benjaminiter? Von einem der kleinsten Stämme Israels und ist mein Geschlecht nicht das geringste unter allen Geschlechtern der Stämme Benjamins? Warum sagst du mir denn solche Worte? Samuel aber nahm Saul samt seinen Burschen und führte sie in die Halle und setzte sie oben an unter die Geladenen, deren Zahl war etwa 30 Mann. Und Samuel sprach zu dem Koch, gib das Stück her, das ich dir gegeben habe und von dem ich befahl, du solltest es beiseite legen. Und da trug der Koch die Keule auf und was dran war und setzte sie Saul vor. Und Samuel sprach, siehe, das ist aufgehoben worden. Lege es dir vor und iss, denn es ist auf die bestimmte Zeit für dich aufbewahrt worden, als ich sagte, ich habe das Volk eingeladen. Und so aß Saul mit Samuel an jenem Tag. Und sie gingen von der Höhe in die Stadt hinab und er redete mit Saul auf dem Dach. Und sie standen früh auf. Und es geschah, als die Morgenröte aufging, rief Samuel den Saul auf dem Dach und sprach, mach dich auf, so will ich dich begleiten. Und da machte sich Saul auf und die beiden gingen miteinander hinaus, er und Samuel. Und als sie gerade am Ende der Stadt hinabstiegen, sprach Samuel zu Saul, sage deinem Burschen, dass er uns vorausgehen soll. Und er ging voraus. Du aber, steh jetzt still, damit ich dich das Wort Gottes hören lasse, bis dahin. Wow. Titel heute, Gottes Führungen erleben. Und der Text zeigt uns, wie Gott Saul und Samuel in Kontakt miteinander bringt. Und das sind ganz eigentlich alltägliche Dinge, die hier geschehen, die Gott verwendet, die Gott steuert, damit diese 2 Männer sich wirklich auch treffen. Es wird uns allererst Kis vorgestellt, ein angesehener Mann aus dem Stamm Benjamin wird er genannt. Angesehen kann man auch lesen als vermögend. Er kommt eben vom Stamm Benjamin. Ich habe gestern gesagt, der Saulus auch im Neuen Testament, Paulus, war von demselben Stamm. Und von diesem Stamm ist bekannt, dass er sehr kriegerisch war. Und interessant ist, dass die Männer äußerst geschickt waren als Bogenschützen und Steinschleuderer und dass sie zum Teil auch mit beiden Händen oder mit links schleudern konnten. Ja, ihr denkt wahrscheinlich, ich finde das unheimlich interessant. dass man mit zwei Händen schleudern, ich kann nur mit einer Hand richtig schreiben. Rechts, nicht links. Sie konnten mit beiden Händen schleudern und der bekannteste Nachkomme von Benjamin, einer der bekannten Nachkommen außer Saul, ist der Richter Ehud, der tatsächlich linkshändig war. Und er hat 80 Jahre über Israel gerichtet und das steht in Richter 3, 12 bis 30. Okay, wir sind bei Saul, wir sind jetzt bei dem Sohn von Kis und sein Name bedeutet der Begehrte oder der Erforderte. Das ist jetzt mal interessant, weil das Volk einen König begehrte. Und Saul bedeutet der Begehrte. Er sollte die Antwort sein auf den Begehren des Volkes. Und er wird beschrieben als stattlich und schön und außergewöhnlich groß. Er überragt alles Volk. Es wird nicht gesagt, wie alt er war. Wir erfahren später, dass er in Gebea lebte, dass das dass er dort lebte, also etwa eine Stunde nördlich von Jerusalem. Das war das Gebiet auch, wo die Leute von dem Stamm Benjamin lebten. Und dann kommt so ein kleiner Zwischensatz, die Eselinnen von Kis sind verloren gegangen. Ist das schlimm? Ja, das ist schlimm. Das waren wichtige Tiere, das waren Lasttiere und da wurde auch mit gezüchtet und die brauchte man. Sie dienten als Zuchttier, als Lasttier, als Reittier und die sind auch Kis, der vermögend ist, so wichtig, dass er nicht nur Knechte aussendet, sondern auch seinen Sohn. Sie müssen suchen gehen. Und dann lesen wir zuallererst, dass diese Suchaktion zu nichts führt. Sie sind weit gereist, Vers 5, bis in das Gebiet von Zuf, südlich von Jerusalem. Und Saul will schon nach Hause gehen und dann kommt der Diener mit einem Vorschlag in dem Gebiet, wo sie gerade sind. Da befindet sich eine Stadt und da lebt der Seher Gottes. Damit gemeint ist Samuel. Und wir sind dann in Rama, das war der Standort von Samuel. Und eigentlich, wir lesen in Vers 6, lasst uns dorthin gehen, vielleicht gibt er uns Auskunft über unseren Weg, den wir gehen sollen. Eigentlich soll man das so lesen, vielleicht kann er uns aufklären über die Sache, wofür wir uns auf den Weg gemacht haben. Das ist eigentlich die richtige Übersetzung. Und die ist vielsagend, oder? Vielleicht kann er uns aufklären über die Sache, wofür wir uns auf den Weg gemacht haben. Das waren nicht die Eselinnen. Das haben sie gedacht. Aber da steckte natürlich was anderes dahinter. Gott hatte vor, dass sie eben in Rama landen würden. Und er hat diese Eselinnen gebraucht. Und das ist dann schon mal eine wichtige Lektion über die Weise, worauf Gott uns führt. Wir erwarten oft so große Dinge, oder? So außergewöhnliche Dinge. Gott ist ja Gott. Und das kann dann nicht normal sein. Das kann nicht alltäglich sein. Aber ich finde das so spannend in dieser Geschichte, dass Gott gerade dieses Alltägliche gebraucht, verwendet, Eselinnen, die verloren gegangen sind, um diesen Mann dort hinzukriegen, wo er sein soll. Hinter den Kulissen geschieht oft mehr, als wir wahrnehmen. Also wir reden von Rama, vom Standort des Propheten Samuels und in Vers 12 wird erwähnt, dass Samuel gerade angereist ist. Er ist wahrscheinlich unterwegs gewesen. Ihr habt ja in den vorigen Kapiteln gesehen, dass er inzwischen als Prophet anerkannt war und dass er jährlich eine Runde machte und verschiedene Städte besuchte, wo er eben dann als Richter aufgetreten ist. Und er ist anscheinend gerade zurückgekehrt. Und zwar hat er jetzt vor zu opfern. Er wird als Mann Gottes beschrieben und als ehrwürdig. Das zeigt uns, dass er ein angesehener Mann war. Von ihm war bekannt, dass alles, was er sagte, sicher eintreffen würde. Das wird auch erwähnt. Also er war ein Mann, der mit Vollmacht sprach und der auch anerkannt wurde als Seher Gottes. Nun haben Saul und sein Knecht ein kleines Problem, denn sie haben kein Geschenk mit. Sie haben nichts, was sie dem Propheten geben könnten, und das war ja Brauch, wenn man den Seher aufsuchte, dann brachte man auch etwas mit. Brot wäre als Hauptnahrungsmittel ein angemessenes Geschenk, aber es wird hier erwähnt, wir haben unser Brot aufgegessen, wir haben nichts mehr. Aber okay, der Diener hat noch einen Beutel mit Silber mit und darin befindet sich noch einen Viertel Silberschekel. Ungefähr 25 Euro Cent. Naja, besser als nichts. Und das nehmen sie halt als Geschenk mit. Und jetzt kommen sie in Vers 11 an. Und da treffen sie Mädchen, die beim Stadtbrunnen Wasser schöpfen. Da werde ich mal hellhörig, denn es geschieht in der Bibel so viel bei Wasserbrunnen. so viel Spannendes, dass ich denke, das kann kein Zufall sein, dass die hier jetzt diese Mädchen treffen. Und es ist auch wieder kein Zufall. Sie fragen die Mädchen nach dem Seher. Das war eben in Israel die Andeutung für Prophet. Das wurde hier auch in Klammern erklärt. Und die Mädchen wissen Bescheid, Samuel ist gerade unterwegs zu einem Opferfest auf der Höhe, der Bama. Es betrifft eine Opferstätte auf einem Hügel außerhalb der Stadt. Und jetzt haben wir ein Problem. Denn als die Israeliten in das Land Kanaan eingezogen sind, hat Gott gesagt, ihr sollt alle Höhen vernichten. Und warum? Weil das Anbetungsstätten waren, wo man Götzen angebetet hat. Und da geschahen furchtbare Dinge. Da wurden rituelle Tänze aufgeführt, wobei Menschen sich mit Messern geritzt haben. Da wurden auch Kinder geopfert. Das waren wirklich heidnische Städte. Und Gottes Volk sollte diese Kultstätte vernichten. Das kann man auch lesen in 5. Mose 12, Verse 2 bis 5. Und wie kann es dann sein, dass Gottes Prophet Samuel unterwegs ist und eine solche Höhe nicht nur besuchen will, sondern dort opfern will? Die Antwort ist, dass Gottes Volk lange Zeit eigene Anbetungsstätten auf den Höhen hatte. Und das war vor allem in der Zeit zwischen der Zerstörung vom Gotteshaus in Silo, wo wir ja Samuel kennengelernt haben, zwischen dieser Zeit und die Zeit, wo eben der Tempel zu Jerusalem gebaut wurde. Sie hatten eine Zeit lang keine Gottesstadt, kein Heiligtum. Sie hatten in der Wüste ja dieses mobile Heiligtum gehabt. Dann hatten sie das Heiligtum in Silo, das wurde von den Philippern vernichtet. Dann hatten sie eine Zeit lang nichts. Und dann haben sie also ihre eigene Anbetungsstätten auf den Höhen gehabt, was erlaubt wurde, was aber auch gefährlich war. Die Propheten waren nicht glücklich damit, weil sie die Gefahr sahen von Religionsvermischung. Man ist jetzt auf einer solchen Höhe, man kennt die von den heidnischen Nachbarn und vielleicht übernimmt man dann auch einige ihrer Gewohnheiten und könnte das zum Götzendienst führen. Gott ist ganz klar gewesen, auch in seinem ersten Gebot, oder? Man soll keine andere Götzen neben mir haben. Unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er duldet keine andere Figuren, würde ich jetzt mal sagen, die wir um Rat fragen. Andere Figuren im Himmel, ob das jetzt Engel sind oder was halt. Er ist der Einzige. Er ist der einzige Gott. Und darum sollen auch die Kultstätten hier vernichtet werden und müssen auch wir aufpassen, dass wir wirklich nur Gott suchen. Dass wir wirklich nur Gott suchen und Jesus und den Geist. Die drei sind uns gegeben worden. Jetzt ist Samuel unterwegs zu der Höhe und Saul und sein Knecht müssen sich beeilen, damit sie ihn noch in Rama treffen werden. Und aus Vers 23 ist zu entnehmen, dass Samuel schon oben gewesen ist und das Opferfest schon in Gange gesetzt hat. Das Fleisch wird schon gekocht und es sind vom Koch auf Samuels Anweisungen hin Stücke des Opfertiers beiseite gelegt worden, die nach dem Gesetz für den Priester waren. Ich habe euch das ja schon mal erzählt am Anfang, das Fett war für Gott, das wurde geräuchert, das war ein Wohlgeruch, das zum Himmel aufstieg und dann gab es die Keule, die Schulter des Tieres für den Priester. Das ist alles jetzt in Vorbereitung und wir wissen nicht genau, warum Samuel dann noch in die Stadt zurückgekehrt ist, vielleicht wollte er sich umziehen, kann sein, wir wissen es nicht. Es wurde oben gekocht, er ist noch schnell nach Hause gegangen und er soll jetzt wieder hoch, weil er die Mahlzeit leiten muss und das Opferfleisch auch segnen muss. In Vers 15 erfahren wir was ganz Besonderes, und zwar, dass Gott Samuel schon gesagt hat, dass er an diesem Tag den vom Gott vorgesehenen ersten König Israel begegnen wird. Ich liebe diesen Satz. Der Herr hatte einen Tag zuvor, ehe Saul kam, Samuels Ohr geöffnet. Fantastisch, oder? Gott kann uns das Ohr öffnen, damit wir ihn hören. Gott kann uns unser Ohr öffnen, damit wir ihn hören. Er kann uns auch die Augen öffnen, damit wir ihn sehen, ihn wahrnehmen in unserem Leben. Kleine Anzeichen davon, dass er am Werk ist, dass er da ist. Wir können in diesem Buch, in der Bibel, können wir ihn sehen. Und ich weiß aus meinem eigenen Leben, interessant, bevor ich Gott kennenlernte, als ich noch nicht Christ war, dann habe ich die Bibel schon mal ein bisschen gelesen, weil ich das interessant fand. Aber es ist für mich zu dieser Zeit ein Geschichtenbuch gewesen, sonst nichts. Und ich fand es eigentlich richtig kompliziert, ich fand es auch lang und detailliert manchmal, bin da überhaupt nicht mitgekommen, habe das dann auch mal beiseite gelegt. Also die Bibel war eigentlich nichts für mich. Und dann kommt man zum Glauben und dann lernt man Jesus kennen. Und dann sagt man, hier bin ich, Herr, ich möchte deine Dienerin sein, ich möchte, dass du mit mir den Weg gehst. Und dann bekommt man den Heiligen Geist, das kommt auch in dieser Geschichte später vor. Und auf einmal gehen unsere Augen auf für die Bibel. Die Bibel, es ist ein Licht aufgegangen nach meiner Bekehrung. Es ist, als ist all das, was ich vorher gelesen habe und nicht verstanden habe, auf einmal, das Licht ist aufgegangen. Es ist neu geworden. Ich liebe die Bibel. Und ich wünsche uns das auch, dass wir immer wieder lesen und versuchen zu verstehen und Gott einfach fragen, öffne mir das Ohr und öffne meine Augen, damit ich sehe, was du mir sagen willst, damit ich mehr von dir erfahre. Also der Herr hat einen Tag zuvor, Vers 15, ehe Saul kam, Samuels Ohr geöffnet und ihm auch gesagt, morgen um diese Zeit. Spannend. Spannend. Israel bekommt bald seinen ersehnten König und der soll, heißt es hier, das Volk aus den Händen von den Philistern retten. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe von Saul gewesen, dass er Israel aus den Händen seiner Feinde retten sollte. Es wird hier ein Retter angestellt. Und dann lesen wir tatsächlich über diesen Feind in Vers 10. Die Philister hatten einen Posten in Gibea, die waren schon ganz stark vorgerückt und die haben auch dafür gesorgt, das kann man lesen in Kapitel 13, dass in ganz Israel kein Schmied mehr zu finden war. War das schlimm? Ja, man konnte keine Speere oder Schwerte mehr anfertigen. Also die Philister haben das Leben der Israeliten sehr, sehr schwer gemacht, aber Gott hat es gesehen. Vers 16, ich habe mein Volk angesehen, weil sein Rufen vor mich gekommen ist. Hier ist der barmherzige Gott. Es geht eigentlich um ein untreues Volk und Gott sagt, ich habe ihr Rufen gehört. Vers 16 in Kapitel 9. Gott sieht, Gott hört, Gott rettet. Und hier, wo sein Volk bedrängt wird von den Philistern, wie auch damals in Ägypten, als sein Volk in Sklaverei gefangen war, er greift ein. Und das gilt auch für uns. Eine Lektion für uns. Gott sieht, Gott hört. Und Gott will in unserem Leben handeln. Es gibt auch Zeiten, da ist in unserem Leben alles schiefgelaufen, oder? Da sind wir total am Ende, da werden wir von allen Seiten bedrückt. Und da denken wir, wie komme ich je noch aus diesem Chaos raus? Kann das je noch besser werden? Und das Beste, was man in einer solchen Situation tun kann, ist Gott anrufen. Herr, hilf mir. Herr, zeige mir deinen Weg. Es ist so viel kaputt gegangen. Es ist so viel Leid in meinem Leben. Hilf mir. Und er wird das machen. Wir haben einen Gott, der uns sieht. Samuel hat also gerade von Gott erfahren, dass der neue König im Kommen ist. Er hat es angenommen. Er hat nicht nachgefragt, wie das Ganze vor sich gehen soll. Er hat sich nicht selbst auf die Suche gemacht. Das ist ein Mann, der Gott vertraute. Gott sagt was, okay, ich habe keine Fragen, bin halt bereit. Alles hier in der Geschichte bis jetzt ist von Gott ausgegangen. Er hat alles orchestriert, er hat alles geregelt von den Eselinnen über die Mädchen nach Samuel, der noch gerade in der Stadt war, obwohl er schon oben hätte sein müssen. Und jetzt ergreift Saul das Wort und fragt Samuel nach dem Haus des Sehers. Da macht Samuel sich bekannt als der Seher und er lädt Saul und seinen Diener gleich zum Opferfest ein. Ihr sollt heute mit mir essen. Sie sollen bei ihm übernachten. Morgen will ich dich ziehen lassen. Und Samuel sagt Saul auch, dass er ihn über einiges aufklären wird. Vers 19, alles, was in deinem Herzen ist, will ich dir sagen. Und dann kommt doch der Hammer. Dann sagt Samuel, apropos die Eselinnen, die verloren sind, die sind gefunden. Ist doch der Hammer. Es ist nichts über Eselinnen gesagt worden. Hier ist der Seher. Hier ist der Mann Gottes. Mach dich keine Sorgen über die Eselinnen. Es ist jetzt Wichtiges dran. Du bist jetzt mal hier. Und dann sagt er noch in Vers 20, wem gehört alles Begehrenswerte in Israel? nicht dir und dem ganzen Haus seines Vaters, ist eine Anspielung auf dem Verlangen oder Begehren des Volkes nach einem König. Soll der aus dem Haus Sauls, aus dem Stamm Benjamin kommen? Ist eigentlich eine Prophezeiung. Saul ist ja dieser Begehrte. Das versteht Samuel und das versteht Saul nochmal nicht. Und das kann ich mir denken, er muss geahnt haben, dass da irgendwie eine Verheißung in diesen Worten war, aber ist nur überwältigt und kann nur sagen, wer bin ich, dass du mir gerade dies alles sagst. Ich bin nur ein Benjamiter. Benjaminiter, also das war zwar ein kriegerischer Stamm, aber ein kleiner Stamm. Und obwohl Saul aus einem angesehenen, vermögenden Familie kommt, kommt doch dieses, wer bin ich? Und ich denke, das geschieht uns allen, wenn wir vor Gott stehen oder Gott erfahren. Dann fällt alles weg, was hier nach menschlichem Denken wichtig ist. Dann bin ich mir auf einmal meine Kleinheit bewusst und sage ich, Herr, wer bin ich? Das habe ich doch nicht verdient. Nee, habe ich auch nicht. Das ist Gnade. Und dann sind wir schon in Vers 22, dann sind sie beim Opferfest angekommen, dann gibt Samuel Saul und dessen Knecht Ehrenplätze unter den Geladenen, die sich in der Halle, Vers 22, befinden. Also das ist möglicherweise ein Zelt gewesen, das extra errichtet worden war für dieses Opfermahl. Und jetzt wird der Koch von Samuel beauftragt, um Saul die Keule des Opfertieres vorzusetzen. Das war der Teil für den Priester. Er bekommt diesen Ehrenplatz. Und es ist alles sehr verwirrend. Aber für Samuel ist es eigentlich so, dass er hier einen Vorgeschmack bekommt auf die Ehre, die er später als König Israels bekommen wird. Alles prophetisch, was hier geschieht. Und dann geht es nach dem Fest zurück in die Stadt und dann sondert sich Samuel mit Saul für ein Gespräch unter vier Augen auf dem Dach des Hauses ab. Und dann wird morgens früh weitergeredet. Samuel ruft Saul, Vers 26, als die Morgenröte aufging. Und dann gehen die beiden miteinander aus dem Haus. Dann soll der Diener sie kurz verlassen, weil wieder ein Gespräch unter vier Augen stattfinden soll. Vers 27, du aber stehe jetzt still, damit ich dich das Wort Gottes hören lasse. Ein wichtiger Moment unter vier Augen. Und Saul soll mal still stehen. Damit ich dich das Wort Gottes hören lasse. Er soll stille stehen und er soll stille sein, denn Gott spricht zu ihm. Gott will zu ihm sprechen durch Samuel, ein privates Gespräch unter einem offenen Himmel und von dem Inhalt des Gespräches erfahren wir nichts. Privat, kostbar. Und ein solches Gespräch kann, denke ich, auch nur in der Stille stattfinden. Dort, wo wir in unserem Leben mal stille werden und stille stehen und Dinge liegen lassen und sagen, Herr, hier bin ich. Gott redet in der Stille. Er kann auch anders reden, aber ich habe das Gefühl, die Erfahrung, dass er am liebsten in der Stille redet. Und das ist gerade das, was uns so schwer fällt, oder? Mal abzuschalten. Und das wird hier Samuel gesagt, du aber stehe jetzt still, damit ich dich das Wort Gottes hören lasse. Wesentlich. Und jetzt ist 1. Samuel 10 dran, da fangen wir mal an. Da nahm Samuel die Ölflasche, sie sind jetzt unter sich, und goss sie auf sein Haupt und küsste ihn und sprach, hat dich nicht der Herr zum Fürsten über sein Erbteil gesandt? Es ist Samuel gesagt worden von Gott, dass er den König, dass er Saul salben soll. Und jetzt geschieht das aus einem Salbhorn oder aus einem Ölfläschchen. Und nach einer solchen Salbung kam der Heilige Geist über den Erwählten. Öl ist ja auch ein Bild des Heiligen Geistes. Interessant ist, ich rede jetzt mal hier in Vers 1, hat nicht der Herr dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt? Im Hebräischen ist nicht die Rede von einem König, sondern von einem Fürsten. Der Herr ist König. Gott bleibt König. Er ist ein Fürst unter Gott. Und wenn du heute von mir weggehst, Vers 2, wirst du zwei Männer finden beim Grab Rahels im Gebiet von Benjamin bei Zelsach. Und die werden zu dir sagen, die Eselinnen sind gefunden, die du suchen gegangen bist. Und siehe, dein Vater hat die Suche nach den Eselinnen aufgegeben und macht sich Sorgen um euch und spricht, was soll ich wegen meines Sohnes tun? Das hat er schon geahnt. dass der Vater besorgt sein würde. Und wenn du von dort weitergehst, wirst du zur Tere Binte Tabor kommen. Dort werden dich drei Männer antreffen, die zu Gott nach Bethel hinaufgehen. Einer trägt drei Bücklein, der andere drei Laibe Brot, der dritte einen Schlauch mit Wein. Und sie werden dich mit dem Friedensgruß begrüßen und dir zwei Brote geben, die sollst du aus ihrer Hand annehmen. Schien schon mal zwei Zeichen, gell? Danach, Nummer drei, wirst du auf den Hügel Gottes kommen, wo der Posten der Philister steht. Sobald du aber dort in die Stadt kommst, wird dir eine Schar Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Psalter und Handpauken und Flöten und Harfen, und sie werden weissagen. Da wird der Geist des Herrn über dich kommen, sodass du mit ihnen weissagst, und du wirst in einem anderen Mann verwandelt werden. Wenn dann diese Zeichen für dich eingetroffen sind, so tue, was deine Hand vorfindet, denn Gott ist mit dir. Du sollst aber vor mir nach Gilgal hinabgehen. Und siehe, dort will ich zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern und Friedensopfer zu schlachten. Das alles sagt Samuel Saul, ja. Und 7 Tage lang sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir zeige, was du tun sollst. Und es geschah, als er sich umwandte, um von Samuel wegzugehen, da verwandelte Gott sein Herz. Und alle diese Zeichen trafen an jenem Tag ein. Denn als sie dort an den Hügel kamen, siehe, da begegnete ihm eine Schar Propheten, und der Geist Gottes kam über ihn, sodass er in ihrer Mitte weissagte. Als aber alle die, welche ihn zuvor gekannt hatten, sahen, dass er mit den Propheten weissagte, sprach das Volk untereinander: Was ist denn mit dem Sohn des Kis geschehen? Ist Saul auch unter den Propheten? Und da antwortete ein Mann von dort und sprach: Und wer ist ihr Vater? Daher kommt das Sprichwort: Ist Saul auch unter den Propheten? Und als er aufgehört hatte zu weissagen, kam er auf die Höhe. Und Sauls Onkel sprach zu ihm und seinem Burschen: Wo seid ihr hingegangen? Und sie antworteten, die Eselinnen zu suchen. Und als wir sahen, dass sie nicht da waren, gingen wir zu Samuel. Und da sprach Sauls Onkel: Teile mir doch mit, was euch Samuel sagte. Und Saul antwortete seinem Onkel: Er sagte uns, dass die Eselinnen gefunden seien. Punkt. Was aber Samuel von dem Königtum gesagt hatte, das verriet er ihm nicht. Es gibt Sachen, worüber man schweigt. Es gibt Sachen, die man nicht allzu früh bekannt geben soll. Es gibt Sachen, die uns von Gott klargemacht werden, die noch reifen müssen in unserem Herzen. Samuel aber berief das Volk zum Herrn nach Mispa. Und er sprach zu den Kindern Israels: So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe Israel aus Ägypten geführt. Ich habe euch aus der Hand der Ägypter errettet und aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrängten. Ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euch aus all eurem Elend und aus euren Nöten errettet hat, und habt zu ihm gesagt: Setzt einen König über uns. Wohlan, so tretet nun vor den Herrn nach euren Stämmen und nach euren Tausendschaften. Und Samuel ließ alle Stämme Israels hervortreten, und der Stamm Benjamin wurde durchs Los getroffen. Und als er den Stamm Benjamin nach seinen Familien herzutreten ließ, wurde das Geschlecht Matris durchs Los getroffen, und dann wurde Saul getroffen, der Sohn des Kis. Und sie suchten ihn, aber er wurde nicht gefunden. Und da fragte sie den Herrn weiter: Kommt der Mann noch hierher? Und der Herr antwortete sie: Er hat sich bei den Geräten versteckt. Und da liefen sie hin und holten ihn von dort, und als er unter das Volk trat, da überragte er alles Volk um Haupteslänge. Und Samuel sprach zu dem ganzen Volk: Da seht ihr den, welchen der Herr erwählt hat, denn ihm ist keiner gleich unter dem ganzen Volk. Und da jauchzte das ganze Volk, und sie sprachen: Es lebe der König. Samuel aber verkündigte dem Volk das königliche Recht und schrieb es in ein Buch und legte es vor dem Herrn nieder. Und danach entließ Samuel alles Volk, jeden in sein Haus. Und auch Saul ging zu seinem Haus nach Gibea, und mit ihm gingen die Tapferen, deren Herz Gott angerührt hatte. Etliche Söhne Belials aber sprachen: Wie sollte der uns retten? Und sie verachteten ihn und brachten ihm keine Geschenke, doch er tat, als hörte er es nicht. Lang, nur ein paar Bemerkungen. Es wird zum ersten Mal ein König gesalbt. Bisher waren das nur Priester. Jetzt wird also klar, dass dieses Königtum von Gott eingeführt oder eingesetzt wird. Es war zwar nicht seine Wahl, aber Gott hat auf das Volk gehört und jetzt hat Gott es gemacht. Es war nicht seine Wahl, aber es war doch seine Entscheidung. Gott entscheidet. Er lässt sich nicht von uns irgendwie steuern, er entscheidet. Es ist seine Entscheidung gewesen. Und das wird auch gesagt in Vers 1, hat nicht der Herr dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Und dann kommen die Anweisungen über Sauls weiteren Weg und Hinweise über das, was unterwegs geschehen wird. Also drei Begegnungen an einem Tag, drei Zeichen Gottes. Die erste Begegnung in der Nähe des Grabes von Rahel. Wir wissen, dass sie auf dem Weg nach Bethlehem begraben wurde, nachdem sie ein Kind gebärt hatte. Und sie ist bei dieser Geburt gestorben und unterwegs begraben. Die zweite Begegnung findet bei der Tabor-Arche statt. Da wissen wir nicht genau, wo das war, aber es ist gut, dass Saul das wusste. Er hat verstanden, was damit gemeint wurde und er sollte dort drei Männer treffen, die auf dem Weg nach Bethel waren, wo sich eine heilige Stätte befand. Die wollten ein Opfermahl halten, die hatten Böcklein, Brot und Wein bei sich und die sollten Saul dann begrüßen und zwei Brote anbieten, was interessant ist, denn wir haben gehört, dass er kein Brot mehr hatte. Er hatte ja kein Geschenk für den Mann Gottes. Und die dritte Begegnung ist wohl die wichtigste, die dritte Begegnung, über die Samuel dann mit Saul spricht. Er wird in seinem Wohnort Gibea, etwa 8 Kilometer nördlich von Jerusalem, ankommen, auf den Hügel Gottes. Da ist also in direkter Nähe ein Philisterposten gewesen. Wir entdecken hier wieder, wie weit der Feind vorgerückt war. Ein Besatzerposten, der Philister ist da gewesen. Und da wird Saul eine Gruppe von weissagenden Propheten entgegenkommen, die von der Opferstätte hinunterkommen und von Musikern begleitet werden. Und dann heißt es in Vers 6, der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. Das ist wieder so ein Satz, der ganz wichtig und ganz kostbar ist. Wenn der Geist Gottes über uns kommt, werden wir verwandelt. Dann werden wir neue Menschen. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Der Geist Gottes wird über Saul kommen, er wird neu werden und das kann auch bei uns geschehen. Und bei vielen von uns ist das geschehen. Die Jesus angenommen haben, die den Heiligen Geist bekommen haben, als Schatz in unserem irdischen Gefäßen, die werden erfahren, dass ihre Blickrichtung, ihr Denken, ihr Wesen verändert wird. Vielleicht nicht schlagartig, es ist ein Prozess. Aber wie ich vorher sagte, unsere Augen gehen auf für Gottes Wirklichkeit. Wenn man Jesus kennenlernt, geht eine neue Welt auf. Und er will uns segnen und verändern. Wir sind eine neue Schöpfung. Und hier im Alten Testament wird das dem Saul gesagt, Gottes Geist wird über ihn kommen. Und dann, wenn die Zeichen Gottes, von denen Samuel ihm erzählt hat und auch eingetroffen sind, dann soll Saul zunächst tun, was deine Hand vorfinde. Denn Gott ist mit dir, Verse 6 und 7. Das finde ich so beruhigend, dass gesagt wird, du sollst einfach das tun, was deine Hand vorfindet. Du bist ein neuer Mensch, aber du musst nicht gleich groß auftreten. Ich erwarte nicht, dass du gleich alles weißt. Du musst nur in aller Ruhe vorgehen und du darfst mit Gottes Hilfe und seiner Führung rechnen. Das ist auch in unserem Leben so. Du bist ein neuer Mensch geworden, jetzt darfst du einfach tun, was deine Hand findet. Und Gott wird dir den Weg zeigen. Und dann sagt Samuel Saul noch in Vers 8, dass er, nachdem die drei Zeichen Gottes eingetroffen sind, nach Gilgal gehen soll, eine Stadt östlich von Jericho und westlich des Jordans. Und dort soll er 7 Tage warten, bis Samuel kommt, um zu opfern und um zu sagen, was er tun soll. Über dieses Ereignis lesen wir dann in 1. Samuel 13, das kommt noch, dann ist er in Gilgal und da kommt eine Probe Gottes, die er leider nicht besteht. Er kann nämlich nicht warten, aber das kommt später. In 1. Samuel 10, Vers 9 trennen Samuel und Saul sich und dann verwandelt Gott Sauls Herz. Und erst danach wird gesagt, dass alles Gesagte an diesem einen Tag eingetroffen sind. Es wird aber nur das dritte Zeichen uns beschrieben. Ab Vers 10 in Gibea trifft Saul die Schar musizierende und weissagende Propheten, kommt der Geist über ihn und er fängt an, selbst in ihrer Mitte zu weissagen. Und das ist so was Außergewöhnliches, dass gefragt wird in Vers 11, was ist mit dem Sohn von Kis geschehen? Was ist da los? Man kann sich das vorstellen, dass die Menschen total verwundert gewesen sind, aber hier steht ein neuer Mensch. Und er ist von dem Heiligen Geist, ist von dem Geist Gottes ergriffen worden. Und er ist mitgenommen worden in einer Weissagung. Aber das dauert nicht, das hält nicht lange an, das hört irgendwie auf. Das ist ein Höhepunkt gewesen, das ist was Besonderes gewesen, aber dann geht es wieder zurück in den Alltag, so wie das meistens der Fall ist. Wir erleben manchmal Höhepunkte und sind ganz dankbar, es geschieht was Tolles, wir erleben vielleicht ein Wunder oder ein Wort Gottes, das für uns gemeint war, und dann geht es wieder in den Alltag. Und dann ist es wichtig, dass wir das festhalten, was wir über Gott gehört haben, was wir von Gott gehört haben, was wir mit ihm erlebt haben. Und bei Saul folgt jetzt zuerst der Gang hinauf zur Höhe. Wir wissen nicht, was er dort wollte. Wollte er Gott danken, weil er sicher zu Hause angekommen war? Wohnte er dort in der Nähe? Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er seinen Onkel trifft und der fragt nach, wo er war. Und dann bleibt es bei dieser einen Bemerkung, aber inhaltlich wird nichts von dem Treffen mit Samuel gesagt, was da geredet wurde. Er schweigt. Was Samuel von dem Königtum gesagt hatte, das verriet Saul seinem Onkel nicht. Und dann taucht Samuel in Vers 17 wieder auf und jetzt steht etwas ganz Besonderes bevor. Wir haben vorher gesehen, dass Samuel Saul privat gesalbt hat. Unter vier Augen, gell? Sie sind gerade aus der Stadt Rama gekommen, haben sich auf den Weg gemacht, der Diener wurde weggeschickt und Samuel hat Saul privat zum König, zum Fürsten gesalbt. Und jetzt soll das Ganze öffentlich werden, und zwar vor dem Volk geschehen. Er soll nämlich auch von dem Volk aufgenommen und angenommen werden. Und darum ruft Samuel Gottes Volk auf, nach Mispa zu kommen. Das war ein Ort, etwa 8 Kilometer nordöstlich von Jerusalem. Und wir kennen Mispa vielleicht noch aus 1. Samuel 7, als eine der Städte, in die Samuel jährlich die Runde machte als Richter. Und in Mispa hat Samuel das Volk schon vor Jahren beisammengerufen und es ermahnt, wegen ihres Götzendienstes. Und jetzt soll das Volk wieder dort zusammenkommen und da wird es eigentlich wieder ermahnt. Vers 18, so spricht der Herr, der Gott Israels. Und es fängt damit an, es fängt eigentlich an mit einem Zeugnis. Was hat Gott euch getan? Und Samuel geht weit zurück in die Zeit. Wisst ihr noch? Ich habe Israel aus Ägypten geführt. Das kennt ihr doch aus den Geschichten, die immer wieder erzählt werden bei euch zu Hause. Das kennt ihr doch aus den Büchern. Ich habe Israel aus Ägypten geführt. Ich habe euch aus der Hand der Ägypter gerettet, aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrängen. Das habe ich für euch getan, spricht Gott. Und dann kommt das Aber, ihr aber. Ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euch aus all eurem Elend und aus euren Nöten errettet hat. Ihr habt zu ihm gesagt, setze einen König über uns. Gott spricht hier von seinem Herzen. Was habe ich euch getan und was habt ihr getan? Wie habt ihr reagiert? Ich bin immer nur treu gewesen. Ich habe mich euch als treuer und allmächtiger Gott erwiesen und ihr habt euch einen menschlichen König gewünscht. Und dann müssen alle Stämme Israels vor dem Herrn treten und dann wird gelost. Das war damals üblich. Dann suchte man das Ja oder das Nein von Gott bei einer bestimmten Entscheidung. Und jetzt geht es darum, wer ist der von Gott erwählte König? Und dann wird der Stamm Benjamins durchs Los getroffen. Und wir wissen natürlich schon, was geschieht, denn es soll bei Saul dann enden. Und tatsächlich kommt man in Vers 21 bei Saul aus und jetzt muss man ihn suchen gehen, denn der große Mann hat sich versteckt. Er weiß von seiner Berufung, er wurde ja schon gesalbt, er hat dieses Wunder von der Weissagung miterlebt, wo Gottes Geist über ihn gekommen ist und der geweissagt hat. Und nun aber tritt er zurück. Ist die Aufgabe zu groß für ihn? Fürchtet er sich vor dem Volk oder vor seinem Königtum oder wartet er bewusst darauf, dass das Volk ihn sucht? Wird uns nicht gesagt. Wir erfahren nur, dass Gott dem Volk sagt, wo Saul sich aufhält. Er hat sich vor lauter Überwältigung bei den militärischen Geräten versteckt. In Vers 22. Und er wird geholt. Er wird geholt. Und vielleicht erkennen wir das auch, eine bestimmte Angst vor einer bestimmten Aufgabe. Es kann ein Dienst in der Gemeinde sein. Es kann auch so sein, dass Gott uns klargemacht hat, dass wir mit jemandem reden sollten, vielleicht eine Nachbarin. Wir trauen uns nicht. Wir denken an Jona, der wurde schon erwähnt. Er sollte der Stadt Nineveh das Gericht Gottes geben, ankündigen. Er lief weg, er versteckte sich, wurde abgeholt. Wurde abgeholt. Und das ist gut. Es ist gut, dass Gott uns abholt, denn wenn wir eine Aufgabe nicht erfüllen, dann verpassen wir etwas. Dann verpassen wir auf jeden Fall, dass wir in Glauben und Vertrauen wachsen. Das ist das Allererste. Wenn wir uns verstecken und sagen, das kann ich nicht, das will ich nicht, dann geben wir Gott auch nicht die Gelegenheit, uns zu lehren. Und uns das zu schenken, dass wir entdecken, mit Gottes Hilfe ist es gegangen. Dann verpassen wir also vielleicht auch den Segen Gottes. Dann verpassen wir einiges. Und dann wachsen wir nicht, dann kommt Gott nicht mit uns voran. Und das bleibt doch immer auch in dieser ganzen Geschichte. Es geht natürlich um Saul, es geht um Samuel, aber es geht auch um uns. Gott will mit uns vorankommen. Gott will uns einsetzen als Instrumente in seinem Dienst. Ich habe gestern darüber gesprochen, das Reich Gottes unter uns. Er will, dass wir da einsteigen. Und er gibt uns Aufgaben, vielleicht ganz klein. Und es fängt so an, dass er sagt, mach halt nur, was deine Hand zu tun findet und ich werde dich weiterführen. Ist doch einfach, oder? Mach, was deine Hand zu tun findet und das Weitere kommt. Und Gott wird uns nie etwas fragen, nie etwas von uns fragen, das er nicht mit uns schaffen kann. Das er nicht mit uns gelingen lassen kann. Er wird uns nie überfragen. Er fordert uns heraus, ja. Aber überfragt uns nie. Und das darf eine Ermutigung sein, dass wir uns bitte nicht verstecken. Bei den militärischen Geräten. Im Waffenzimmer, unter im Haus. Wir verstecken uns nicht, auch nicht in der Waschküche. Auch nicht in der, wir verstecken uns nicht. Wenn Gott uns ruft, ja, vielleicht brauchen wir etwas Zeit, aber lasst uns gehen. Sonst verpassen wir so viel. Saul wird geholt. Und er überragt das ganze Volk, weil er so groß ist, man kann nicht um ihn umhin. Und jetzt wird gesagt in Vers 24, da seht ihr den, welchen der Herr erwählt hat, denn ihm ist keiner gleich unter dem ganzen Volk. Und das Volk jauchzt, es lebe der König. Was im Privaten ungesehen geschehen ist, die Salbung von Saul, wird hier öffentlich bestätigt. Und das Volk antwortet auch, ja, sie jauchzen. Und dann wird in Vers 25 uns erzählt, dass Samuel dem Volk das königliche Recht verkündigt und dass er es aufschreibt. Und er erinnert das Volk damit an die Vorschriften für das Verhalten eines Königs, wie das im Gesetz steht. Und jetzt schauen wir ganz kurz 5. Mose 17 an. 5. Mose 17, ab Vers 14. Da steht das Königsgesetz. Und da heißt es, wenn du in das Land kommst, dass der Herr dein Gott dir gibt und es in Besitz nimmst und darin wohnst und dann sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Heidenvölker, die um mich her sind, so sollst du nur den zum König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen, du kannst keinen Fremden über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Nur soll er nicht viele Pferde halten und das Volk nicht wieder nach Ägypten führen, um die Zahl seiner Pferde zu vermehren, da doch der Herr euch gesagt hat, ihr sollt nie mehr auf diesem Weg zurückkehren. Er soll auch nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz nicht auf Abwege gerät. Auch soll er sich nicht zu viel Silber und Gold aufhäufen. Und wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben lassen. Und dieses soll bei ihm sein und er soll darin lesen alle Tage seines Lebens, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und dieser Satzungen bewahrt und sie tut, dass sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebt und er nicht abweicht von dem Gebot, weder zur Rechten noch zur Linken, damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängere, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Wie weise ist Gott! Dieses Gesetz gab es schon. Wenn ihr in das Land kommt und sagt, ich will einen König über mich setzen, Gott ist nie überrascht. Der weiß es schon. Und da wurde schon einiges aufgeschrieben. Und wenn man das richtig liest, dann kann man aus diesen Vorschriften also entdecken, dass es hier nicht um ein despotisches Königtum geht, sondern um ein theokratisches. Gott steht zentral. Es soll einen König geben, der Gott als höchster König erkennt. Und wir sehen ja in unserer Welt, wie das ist, wenn eine despotische Leiterschaft sich entwickelt, wie schlimm das ist, wenn ein Despot ein Land führt. Und Gott warnt uns davor. Und ich denke, was hier gesagt wird, gilt eigentlich auch in der Gemeinde Christi, oder? Es soll sich niemand erheben über andere. Es wird ja auch geredet über den Lebensstil, über die vielen Frauen. Schade, dass Salomo oder David sich das nicht gemerkt haben und andere auch nicht. Also nun sind die Formalitäten hier mal aufgeschrieben. Jetzt geht man nach Hause und einige Männer, die beschrieben werden als tapfere Männer, die schließen sich bei Saul an, womit sie die Wahl dieses Mannes auch bestätigen und akzeptieren. Und dann lesen wir in Vers 26, Gott hat ihr Herz angerührt. Sie haben Gottes Hand in diese Sache gesehen und sie folgen Saul, wenn der zurückkehrt nach seiner Heimat Gibea, etwa 6 Kilometer nördlich von Jerusalem, und dort entsteht dann später ein befestigter Platz, dort entsteht die Residenz von Saul. Und dann endet 1. Samuel 10 mit einer Mitteilung, die etwas Bedrohendes in sich hat. Es gibt Menschen, die Gottes Wahl nicht akzeptieren und die Saul verachten. Und es werden Söhne Belials werden sie genannt. Diesen Ausdruck haben wir schon gehört. Böse Menschen, nichtswürdige Menschen. Aber Saul zeigt sich weise, er lässt sich nicht ablenken von dem negativen Reden einiger Menschen. Er tut, als hört er es nicht. Und es scheint so zu sein, hier in Vers 17, dass er sich an diesem seinen Königstag in Vertrauen auf Gott auf den Weg macht. Sieht mal gut aus. Und alles Weitere kommt später. Es gibt einige Punkte in dieser Geschichte. Das Schweigen finde ich ganz wichtig. In die Stille gehen, damit wir Gott hören, uns absondern. Damit wir Gott hören und verstehen. Gehorsam, sich nicht verstecken. So einige andere Sachen, die wir sicherlich auch gehört haben und für uns genommen haben. Ich werde nicht mehr erwähnen, weil das Gottes Sache ist, dass er weiter in unsere Herzen hineinspricht und dass wir auch Zeit nehmen, um stille zu sein, zu sagen, Herr, jetzt lesen wir diese Geschichte, die eigentlich doch recht komplex ist, kompliziert ist, voll ist mit Informationen. Zeig mir, was für mich dran ist. Muss ich vielleicht mehr von deiner Führung halten, mich mehr danach ausstrecken und nicht nur denken, dass alles alltäglich und normal ist und dass ich dich nicht sehe. Denn wie toll war das, Herr, mit diesen Eselinnen. Da hast du dafür gesorgt, dass Saul über diese verlorenen Eselinnen dort ankam, wo er sein sollte. Toll, Gott. Was für ein großer Gott bist du. Wir wollen beten. Wir wollen beten, Herr, und dir wieder danken für diese Geschichte, worin so viel ist für uns. Es ist nicht nur wichtig, dass wir entdecken, was unsere Vorgeschichte ist, denn das, was hier im Alten Testament steht, geht doch auch uns an als deine Kinder. Es ist doch deine Geschichte gewesen mit deinem Volk. Aber wir sind auch dankbar, dass wir darin ganz aktuelle Lektionen für unseren Alltag finden. Und so beten wir, Herr, schenke uns das, dass wir diese Geschichte mitnehmen und auch verarbeiten. Und dass wir nicht nur dabei sind, unsere Kenntnisse irgendwie zu vergrößern, mehr Kenntnisse aufzunehmen, mehr Informationen, sondern auch deine Hand darin zu sehen, dein Wort zu hören, dich zu erkennen. Herr, schenk uns das. In Jesu Namen. Amen.